Wir sind als Gemeinde, haben wir die Serie eben gestartet, Lebenbewegung, und haben da spannende Themen schon gehabt, wo wir versuchen, die Leitungsprinzipien, die wir als Gemeinde entworfen haben, wir sagen, das ist uns wichtig, wenn wir miteinander unterwegs sind, wie wir leiten, haben wir versucht, die Themen anzubrechen auf das normale, alltägliche Leben, weil wir sagen, am Schluss sind wir alle Leiter, am Schluss haben wir alle Einfluss auf Menschen, am Schluss prägen wir alle Leute um uns um, sei es beim Arbeiten, sei es daheim, mit Kindern, mit Nachbarn. Ein Leiter ist jemand, der Einfluss hat, und das seid ihr automatisch. Und so wollen wir die Prinzipien anbrechen. Und heute behandeln wir ein heikles, aber schwieriges, trauriges, aber auch sehr wichtiges Thema, wo ich hoffe, dass irgendwie beides tut. Einerseits, dass sie uns im Herzen Betroffenheit auslöst. Es wird vielleicht auch gewisse Trauer damit mitkommen, gewisse Schmerz mit sich bringen. Vielleicht sind auch Leute da, die selber von dem betroffen sind, wo etwas wieder hochkommt. Aber ich hoffe, dass es uns auch sensibilisiert, in diesem Thema weiterzugehen und damit unterwegs zu sein. 2017 war die Bewegung von MeToo, wo wir schon lange eine ganze Geschichte hatten. Es hat immer wieder Geschichten gegeben, wo Frauen sind in die Öffentlichkeit gegangen. Es war immer schwierig, auch über Geschichten zu reden. Und im 17. ist im Zusammenhang mit dem Harvey Weinstein von Amerika sind mehrere Frauen in die Öffentlichkeit gegangen. Und hat so unter dem Hashtag MeToo eine ganze Bewegung gegeben auf der ganzen Welt, wo Frauen sind rausgestanden und gesagt haben, mich betrifft das auch. Und zum Teil auch Männer, von denen sie betroffen waren. Wo es über Missbrauchsvorwürfe ging, über Anschuldigungen oder mit auch grossen Fokus auf das Thema kam. Und wir beobachten das so in den Medien. Hier im Oberland ist manchmal, wir sind so in einer heiligen Bubble drin, manchmal, oder? Und das Verrückte ist, so in einer heiligen Bubble drin, wir einfach nicht vor diesen Themen beschützt oder ausgenommen sind. Ich habe da einfach ein paar Zeitungsausschnitte rausgesucht, von dem, was kürzlich ist gelaufen. So. Das ist natürlich das, was in den Medien kommt, sind häufig Leitungspersonen, die international bekannt sind. Mike Bickel, Karl Lenz, Hillsong, ein Priester, katholische Kirche, eine andere Kirche. Es waren immer so Themen, die sagen, hey, da ist etwas nicht gut gelaufen, wo wir merken, das ist ein Gesellschaftsthema. Und wenn wir die Bibel lesen, habe ich einfach mal ganz kurz ein paar Sachen rausgeschrieben. Die ersten paar Bücher habe ich mal heute durchgeguckt. Wo kommt überall eine Situation vor, wo heikle sexuelle Grenzverletzungen drin sind, wo die nicht sauber sind gelaufen? Fängt an bei Abraham und Hagar. Oder sagen, nee, ist nicht okay, wenn deine Magd irgendwie missbrauchst, für einen Traum von dir zur Vollendung zu bringen, dass du endlich ein Kind hast. Ist nicht okay. So. Und die ganze Bibel durch sehen wir immer wieder, das hier ist eine Aufleistung, die nur bis zu den Richter hergeht, wo immer wieder Vergewaltigung, Rachakte und so weiter einfach sie vorkommen, wo wir merken, wir sind als Christen von dem nicht ausgenommen. Aber ich will nicht sagen, dass es das Problem ist für Kirche, sondern ich würde sagen, es ist ein Problem für die ganze Menschheit. Die Bibel beschreibt ja nicht durch eine Kirchengeschichte, die Bibel beschreibt die Menschheitsgeschichte. Und das ganze Thema Nähe Distanz, Grenzverletzungen, Übergriffe, hat ganz fest damit zu tun, dass der Mensch irgendwie gefallen ist und irgendwo in einer Sehnsucht nachläuft, wo etwas ist verloren gegangen im Sündenfall. Das würde ich sagen, es ist nicht ein isoliertes Problem von Kirche, sondern das vom Mensch. Aber, und darum reden wir heute darüber, weil es in Kirche immer um familiäre Nähe, Annahme, Liebe und Beziehungen geht, wie immer umso achtsamer hier auch eine Reibrücke mit dem Thema umgehen. Und ich sehe, wir heute Morgen einen Morgen machen, um mal über das zu reden. Danke, wenn ihr das hier aushaltet, heute Morgen mit mir euer Herz auftut, für euch zu hören, was Gott zu euch persönlich redet. Wir werden das mit verschiedenen Teilen versuchen zu machen. Zum Einstieg möchte ich noch die zwei Bibelstellen mitgeben. Sprüche 4,23 steht, mehr als alles andere, aber acht auf dein Herz, weil es bestimmt, wie du dein Leben führst. Und das ist vielleicht jetzt mehr für Leute, die sagen, hey, du bist vielleicht geneigt dazu, Grenzen nicht zu spüren von anderen Menschen oder in Bezug auf Sexualität und Beziehungen nicht gut zu achten, was hier drin abgeht, dass es zu Verhalten und Handlungen führt, die nicht gesund sind. Und das ist so der Spruch, wo gesagt, hey, du musst ganz gut heranschauen, was hier innen abgeht. Mehr als alles andere, achte auf dein Herz. Jakobus 1,13 sagt nämlich schon, dass wir nicht Gott die Schuld geben können für Versuchungen, die da oben sind. Sondern Jakobus beschreibt es so, Gott versucht dich nicht zum Bösen, sondern jeder, der versucht, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Und wenn er die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Sünde aber, wenn sie vollendet ist, bringt der Tod auf die Welt. Also Paulus beschreibt da, Jakobus beschreibt da irgendwie etwas von einem Prozess, der in den Gedanken anfängt. Und sagt, hey, achte mehr als alles andere auf dein Herz, weil es fängt hier innen bei Gedanken an. Luther hat dem gesagt, du kannst nicht verhindern, dass dir ein Vogel auf den Kopf schießt, aber du kannst verhindern, dass er das Nest baut. Oder? Und das ist das Bild, das Jakobus so bringt. Und er sagt, hey, dort, wenn wir vorsichtig sind, was hier entsteht, wenn der Vogel mal reinschießt, das kann passieren. Aber unser Wunsch als Christ ist, wenn wir merken, dass da irgendetwas ist, was nicht gesund ist, dass wir daran arbeiten und uns auf einen Weg begeben, von Heilung, von Reinigung, von Buße, Umkehr auf den Jesus Herr. Matthäus 22, und ich glaube, es hat ganz viel mit Nähe Distanz zu tun, sagt Jesus, lieb die Nächste wie dich selber. Und ganz viele Grenzverletzungen hat damit zu tun, dass wir uns mehr lieben als das Gegenüber. Dass wir uns etwas nehmen, was uns nicht zusteht, was wir nicht merken oder nicht wie merken oder nicht wie sehen, dass das Gegenüber das nicht geben will. Es ist ein Nehmen von etwas, es ist in der Form von einem Übergriff. Jetzt gehen wir es heute Morgen an. So, ist ja ganz schwierig. Jetzt könnt ihr euch da eine Predigt haben, wir könnten eine Megaserie machen. Wir haben das überlegt, ich bin mega froh und dankbar, dass ich heute Morgen die Unterstützung von zwei Frauen dabei habe. Und wir haben gesagt, wir machen es so mit zwei Schwerpunktthemen. Das eine ist ein Sensibilisierungsblock, wo Celia Moser als betroffene Person sich bereit erklärt, einen Teil ihrer Geschichte mit uns zu teilen. Für uns mal Einblick zu geben, was geht da in jemandem ab, was passiert da. Für uns also ein bisschen die Antennen zu schärfen. Wo sie heikle Punkte, wie kann das entstehen. So. Und im zweiten Teil würde ich gerne jetzt Angie hochholen und sie war bereit, mit uns so ganz praktische Punkte zu teilen. Nicht einfach nur in Bezug auf sexuellen Übergriff, sondern allgemein in Bezug auf nähe Distanz. Wie können wir das wahrnehmen? Wie gehen wir miteinander um? Auch hier als Kirche, wie betrifft das uns als Reibrücke? Im normalen Ding, nicht nur, wenn es ganz schlimm ist, sondern im normalen Umgang miteinander. Merci jetzt schon viel mal, Celia und Angie, dass ihr da bereit seid, mit uns den Weg zu gehen und unser Herz aufzutun und das mit uns zu teilen. Dann würde ich sagen, Celia, darf ich dich mal schauen, bitte? Weißt du, was du hier siehst? Du siehst die Leute besser auf dieser Seite. Dann macht nichts, wenn ich nicht den Rücken zudrehen. He? Celia, merci vielmal, dass du dich bereit erklärst, mit uns über deine Geschichte zu reden. Das ist, glaube ich, nie ganz einfach. Du hast gesagt, du tust schon grundsätzlich nicht so gerne über die Bühne reden, gell? Und dann noch über Geschichte ist wahrscheinlich umso schwieriger. Und merci für deinen Mut und die Grösse, da einfach herzustehen. Weil ich glaube, wenn man darüber redet, kann das etwas so freisetzen. Das Gemeinde merkt, wir schauen her, aber auch so helfen, mit dem besser umzugehen. Kannst du uns in der ersten Frage mal ein bisschen Einblick geben, was hast du erlebt? Wieso hockst du da?
Hallo zusammen. Der Eti hat mich angefragt und ich habe mich mega gefreut, dass du mich gefragt hast, weil ich es mega auf dem Herz habe, überhaupt das, zu diesem Thema zu sensibilisieren und auch meine Geschichte zu teilen. Ich hätte mir das gewünscht, als ich noch im Teenageralter war, dass ich auch andere Geschichten gehört und gemerkt, dass ich nicht allein bin in diesem Thema. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber weniger wegen dem Thema. Da darf ich mich auch persönlich darauf ansprechen. Einfach, weil ich nicht so gerne exponiert bin. Ja, genau. Im Alter, als ich zwischen 8 und 9 war, habe ich wiederholt sexuelle Übergriffe erlebt. Und der Täter war eine jugendliche Person, eine nachstehende Person aus meinem Umfeld. Und in diesen Situationen bin ich zu manueller Befriedigung gedrängt worden.
Und kannst du uns in diesen Einblick geben, wo das passiert ist? Was hat das nachher so für Folgen für dich gehabt, aus dem raus, mit diesen Erlebnissen, mit dem, was da an dir ist gemacht worden oder mit dir? Was hat das mit sich gebracht?
Ja, es hat viele Folgen. Schamgefühl, das Gefühl von Unbehagen, wenn ich dieser Person begegnet bin. Verlassenheitsängst, das Verdrängen in Gedanken, ein allgemein erhöhtes Angespanntsein im Körper, dass man so wachsam ist. Und es macht halt einfach etwas mit dem Selbstwertgefühl. Also das Gefühl, dass ich nicht okay bin, so wie ich bin. Schuldgefühl. Mehr so als Gefühl, nicht unbedingt, dass ich konkrete Gedanken hatte, dass ich schuldig bin. mehr so im Sinn, dass ich die Taten nicht hinterfragt habe und dass es wie okay ist, das, was passiert ist, habe ich gedacht, weil es ist ja irgendwo auch eine Vertrauensperson gewesen. Ist es eigentlich nicht, aber ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, den Jugendlichen als Schuldigen oder als Täter zu sehen damals. Und während der Übergriffe ist es halt so, dass ich so teilweise in eine Erstarrung wie reinkomme, in Ohnmacht. Und eigentlich ist es traurig, aber auch so ein bisschen das Gefühl von, ich bekomme Aufmerksamkeit und Zuwendung von jemandem. Als ich dann 18 war, habe ich das erste Mal jemandem von dem erzählt. Und es war schwierig, darüber zu reden, weil ich noch nicht Worte hatte, um das zu benennen, was passiert ist. Es war schambehaftet. Und gleichzeitig habe ich mir auch eingeredet, es ist ja nichts Schlimmes. Und so habe ich das Erlebte auch eher bagatellisiert. Ich bin davon ausgegangen, dass sexueller Missbrauch, dass das Vergewaltigung ist. Vergewaltigung ist sexueller Missbrauch und ich habe mir nicht wie tiefer oder weiter Gedanken gemacht. Und in dieser Zeit ist ja auch vielleicht auch ein bisschen Gesellschaft oder ja, in dem Umfeld, wo ich aufgewachsen bin, ist ich so die Grenze, ist Vergewaltigung und sonst ist es nichts. Das stimmt natürlich nicht. Ich glaube auch, dass heute Kinder zu diesem Thema mehr sensibilisiert werden in den Familien oder in den Schulen. Ja, ich glaube zwar nicht, dass wenn ich jetzt eine Vergewaltigung hätte erlebt, dass es das einfacher gemacht hat, darüber zu reden. Ja. Sexuelle Übergriffe passieren ja sehr oft auch in einem Umfeld, wo das Risiko, Opfer von sexuellen Grenzverletzungen zu werden, begünstigt. Das kann sein Grenzverletzungen allgemein, Vernachlässigung, Demütigung, Gewalt in der Erziehung oder gewisse Tabuthemen. Oder vor noch nicht allzu langer Zeit habe ich auch miterlebt, dass jemand zum Kind gesagt hat, zuerst gibst du mir ein Münchchen und dann kannst du ein Geschenk haben. Und das ist eigentlich eine Erpressung und eine Grenzüberschreitung, weil ein Kuss eingefordert wird und das Kind ja eigentlich frei darf entscheiden, ob es einen Kuss geben will oder einen bekommen will. Und darum die Folgen, die ich jetzt aufgelistet habe, kann man eigentlich wie nicht nur isoliert in Verbindung zu diesen sexuellen Übergriffen bringen oder nur auf das zurückführen, sondern kann eigentlich Folge sein von einem Umfeld, wo ich drin bin, aufgewachsen. Und ich finde es mega wichtig, dass wir in unserer Kirche das Thema Stopp-Grenzverletzungen auch thematisieren. Dass wir auch das Umfeld kultivieren können, wo das Risiko für sexuelle und andere Grenzverletzungen reduziert werden können. Kleiner Einschub. Studien zeigen, dass 80-90% von sexuellen Übergriffen von jemandem begangen werden, der das Opfer kennt, wie ein Freund, ein Familienmitglied, ein Kollege oder eine andere vertraute Person. Und ich finde, die hohe Rate unterstreicht eigentlich die Wichtigkeit von Aufklärung und Prävention innerhalb der eigenen sozialen Kreise und zeigt, dass das Risiko nicht nur von Fremden ausgeht.
Ich glaube, es ist wirklich etwas, was wir uns auch mitnehmen können. Ich selber komme aus der Generation und ich sage, ich bin selber als junger Mensch schuldig geworden in diesem Thema. Nicht mit Vergewaltigung, aber für uns hat es auch gegeben, Vergewaltigung oder nicht. So, alles andere war okay gewesen. Und wie wir da mit dem anderen Geschlecht umgegangen sind, ist nicht okay. Oder? Dass wir dort wie sensibel sind, das gibt vorher ganz viele Grenzen. Im Umgang mit Kind, mit Grosskind, mit Gegenüber, da werden wir dann ein bisschen praktisch darauf einkommen. Etwas, was du angetönt, was immer wieder auch Teil ist von Geschichte, vom Aufarbeiten, ist, dass Leute, die betroffen sind, sagen, ich habe mich geschämt, also Schamgefühl, aber auch Schuldgefühl. Dann ist für mich so die nächste Frage, hast du dich können wehren, wenn du dich schuldig fühlst? Also, was hast du können machen?
Das ist eine spannende Frage und ich habe ja deine Interviewfrage im Vorfeld gekannt. Darum habe ich meine Notizen dabei. Und gestern hat mich die Frage noch ein bisschen beschäftigt. Würde jemand ein Opfer fragen, hast du dich nicht können wehren, könnte man eigentlich auch einen Vorwurf daraus hören. Und die Frage impliziert ja, dass die Person an die, die sie gerichtet ist, etwas machen konnte, um so eine unerwünschte Situation zu verhindern. Und es aber nicht da hat. Das könnte man so verstehen, dass die Person irgendwie schuld dran ist, dass sie in die Situation ist gekommen. Bei mir, oder eigentlich fast immer, sind ja Täter in einer Machtposition. Ich war im physisch und kognitiv unterlegen gewesen. Und wie ich schon erwähnt habe, fast alle Opfer erleben in so einer Situation so eine Erstarrungsreaktion. Darum konnte ich mich nicht wehren. Aber man könnte sich auch fragen, ja, kann man sich dann auch nicht Hilfe holen? Und ich glaube, es wäre wirklich das Beste, wenn ich nach einem solchen Erlebnis hätte mich anvertrauen können, an einer Vertrauensperson. Das hatte ich aber nicht gehabt. Und wie gesagt, als Kind habe ich sein Handeln nicht hinterfragt. Und das Kind hinterfragt eigentlich auch nicht das Handeln von Eltern, auch wenn es irgendwie ein Klaps auf die Zügel ist oder zur Strafe ins Zimmer isoliert wird oder sich muss Abwertungen anhören. Ein Kind glaubt eigentlich, dass es das verdient hat. Außer es wächst in einer Kultur auf, wo es sensibilisiert wird für so Grenzverletzungen.
Wir sind heute zum Glück weiter. Ich erlebe es, wie es die Schule macht. Ich erlebe es sehr, sehr positiv. Es sind gute Angebote für die Kinder und für die Eltern mit Workshops, Seminaren. Mein Körper gehört mir mit Weiterbildungen zum Thema digitalen Missbrauch und der gewisse Sachen. Also wirklich sehr gute Angebote schon haben, wo das Bewusstsein einfach steigt, dass Kinder auch schon wissen, was darf jemand anders und was nicht. So, dass wir das dort aber nicht auch ernst nehmen. Das, was du hast angetan mit deiner Geschichte, heisst, du drehst einen Rucksack näher, oder? Da hast du Erlebnisse, hast gewisse Muster, hast gewisse Auswirkungen in Selbstwert, in Persönlichkeit. Also, wie hast du das dann für so aufgearbeitet und was hat dir persönlich geholfen dazu?
Also, wie schon gesagt, mit 18 habe ich es zuerst mal an einer Freundin anvertraut. Im Verlauf habe ich es dann weiteren Freundinnen erzählt. Mit 20 hat sich der Täter bei mir entschuldigt. Und ich war zu diesem Zeitpunkt noch überfordert und habe es dann auch noch bagatellisiert und gesagt, ja, es war ja nichts Schlimmes. Und trotzdem ist der mutige Schritt von ihm wichtig und heilsam für mich. Mit 24 habe ich das Mentoring gestartet und ich bin von meiner Mentorin noch ermutigt worden, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und etwa mit 25 oder gegen den Anschluss habe ich dann eine Psychotherapie gestartet. Ich bin eine Psychotherapeutin in Bern, habe mich bei der Opferhilfe gemeldet und bis heute hatte ich über 70 Sitzungen bei ihr. Und nur ein kleiner Bruchteil von dem ist um das Thema von diesen sexuellen Übergriffen gegangen. Viel mehr ist halt eben so wie das Umfeld, wo ich bin, aufgewachsen bin. Ich habe viele Themen zum Aufarbeiten und bin immer noch in einem Prozess. Ich wünsche mir noch mehr Heilung und Veränderung und Befreiung. Ja, und von diesen 70 oder über 70 Sitzungen habe ich auch, sind wir auch als Paar mit meinem Mann sind wir zusammen in diese Sitzungen gegangen. Aber eigentlich nicht primär wegen diesen Übergriffen, sondern einfach ganz allgemeine Paarbeziehungen, Konfliktthemen. Die Opferhilfe und die Krankenkasse haben sich an diesen Kosten beteiligt. Und ich habe eigentlich nichts müssen zahlen.
Das ist eine ganz wichtige Stelle. Die Opferhilfe, wir haben im Anschluss auch ein Dokument mit Kontaktadressen, ein paar Zettel legen auf, wo man sich auch melden kann, wo man euch auch schon weiterhelfen kann, wenn das jemanden betrifft oder wenn ihr jemanden kennt, der das betrifft. Wie kann man das angehen?
Ich wollte noch etwas Kleines schreiben. Als ich 25 war, habe ich Gott auch noch gefragt, wer das sonst noch betroffen ist. Weil eben jede vierte Frau, jeder achte Mann ist statistisch gesehen betroffen von sexuellen Übergriffen. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt noch niemanden kennt in meinem persönlichen Umfeld. Und nachdem ich das, wie Gott hat gesagt, habe ich innerhalb von einer Woche mich mit zwei Betroffenen austauschen können. Und im Verlauf, bis heute, habe ich ganz viele getroffen und austauschen können. Es tut einfach mega gut zu merken, dass man nicht allein ist, auch wenn man das niemandem wünscht.
Sicher eine erste Reaktion, die man immer feststellt, ist, dass man gerne versucht, zu schweigen, aber aus Scham raus, das zu unterdrücken. Aber Heilung hat immer wieder mit Reden zu tun. Das spürt man immer wieder bei allen Geschichten, die man hört. Wenn jetzt Leute hier sitzen, die selber betroffen sind, was würdest du dir raten? Reden, ist das so der einzige Punkt? Oder gibt es Sachen, die sagen, das würdest du jetzt jemandem raten, der sagt, ich bin selber von dem betroffen, aber hat das vielleicht noch nicht angegangen?
Also mir hat es mega geholfen, wenn ich wie schon mehr in meiner Teenage-Zeit zu diesem Thema wie gehört. Mehr vielleicht auch Geschichten von anderen. Ich würde jedem Mut machen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Es braucht Überwindung. Ich habe mir alle Gegenargumente für eine Psychotherapie dann aufgeschrieben. Und ja, es ist irgendwie gleich auch noch ein bisschen stigmatisiert, so, Therapie in Anspruch zu nehmen. Aber ich kann euch sagen, dass man nichts zu verlieren hat. Und ich bin auch offen für Austausch, wenn es andere Betroffene hat, die das wünschen würden.
Jetzt, in deinem Fall war der Täter ein minderjähriger Teenager. Ich habe es angetönt, als ich jung war. Schon ein Jahr zuher. Eben, wir hatten andere Normen und Werte. Das ist keine Entschuldigung dafür. Wir hatten aber kein Verständnis für die Grenzen. Und gerade im Ausgang, ich war sehr wild unterwegs, sehr viel mit Alkohol und so, und dort auch Frauengeschichten. Und dort habe ich keine Grenzen gespürt. So. Das war normal, wir haben das irgendwie probiert und weiss nicht was. Was würdest du jetzt heute den jungen Leuten, die hier hocken, empfehlen? Auf was gilt es zu achten? Was ist dir wichtig, ihnen noch mitzugeben?
Bei mir, als sich der Täter bei mir entschuldigt hat, hat er auch gesagt, dass er, per Zufall oder ist er zu Informationen gekommen, dass das nicht so gut ist für Opfer, das, was er macht, und dass das Auswirkungen hat. Und dann hat er dann aufgehört. Das hat er mir so erzählt. Ja, ich glaube, die Teenager-Phase ist vielleicht eine Phase, in der man sich nicht so bewusst ist, was für Auswirkungen das Handeln hat, was für Konsequenzen. Und das wäre, glaube ich, das, was ich den Jungen hier mitgeben würde, dass sie nicht bewusst sind, dass es Konsequenzen kann haben oder hat. Ja.
Dass es gegenüber auch kein Objekt ist, sondern ein Mensch mit einer Seele, mit einem Innenleben, der eine Würde hat. Oder? Genau. Silja, merci viel Mal, dass du mich an dir berührt hast, zu sehen, was Gott immer wieder tut. Er macht aus Scherben, macht er immer wieder etwas Schönes. Und ich glaube, mit deiner Geschichte hast du einerseits ganz viele Scherben mitbekommen, aber durch das hast du auch eine Sensibilität als Person für Menschen zu spüren. Also, bin mega dankbar, dass du hier bei unserer Gemeinde im Bereich Kids mitschaffst. Sie hat auch in der Spurgruppe, die wir hier haben, mit dem Thema Stopp-Grenzverletzung, hast du da mitgemacht, hast du deine Erkenntnis, dein Wissen mit reingegeben. Merci viel Mal für das hier zu teilen. Merci für deinen Einsatz für unsere Gemeinde. Und wir sagen nicht einfach auch im Umgang mit Menschen, dass du dort weiter so darfst. Einfach auch heilig bringen, was du selber schon hast bekommen. Merci viel Mal, Silja. Und wir geben ihr einen herzlichen Applaus. Das Mikrofon. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass wir immer wieder reden, austauschen. Jetzt habe ich meine Notizen heute verlegt. Genau, noch mehr ins Blatt lenkt. Muss nicht. Das lang. Und bevor wir jetzt zur praktischen Anwendung kommen, haben wir gesagt, möchten wir euch gerne auch noch einfach so ein bisschen eine Faktenlage darstellen, mal zeigen, ein paar Facts aufzeigen. Die GFS hat im 2023 eine Statistik, eine Umfrage gemacht. Die Umfragen werden meistens unter Frauen gemacht, weil Frauen zum grösseren Teil betroffen sind. Aber ich möchte betonen, dass auch Männer davon können und betroffen sind. Aber bei dieser Umfrage, die sie gemacht haben, haben sie festgestellt, ca. 90 Meldungen zur sexualisierten Gewalt sind gemacht worden pro Jahr. Nur bei ca. 5'000 führt es zu einer Verurteilung. Und das zeigt uns etwas vom Problem auf. Die Beweislage ist schwierig. Und das zeigt uns etwas auf, wieso es immer wieder schwierig ist. Eben, wenn du nicht nur für dich selber aufschaffen, für innere Heilung, sondern wenn du sagen, hey, das muss stoppen, jetzt müssen wir die Person zur Rechenschaft ziehen. Das ist eine Schwierigkeit. Und gleich glaube ich, dass wir heute an einem anderen Punkt sind als noch vor 10 oder 20 Jahren, wo man dort weiter ist und das besser ahnden kann mit anderen Vorgehen. In dieser Umfrage von GFS hat 22% der befragten Frauen zwischen 16 und 39-jährig einfach jetzt mal die Altersgruppe rausgepickt, also fast jede vierte Person hat angegeben, dass sie ungewollte sexuelle Handlungen an sich erlebt hat. 6% davon haben gesagt, sie können es nicht genau definieren. Also können nicht genau einschätzen, ob jetzt das ein Übergriff war oder nicht. Also schon dort ist eine Grenze, die ganz schwammig ist. wo irgendwie, was tut das mit dir, wusstest du das genau oder nicht, merken wir, es sind ganz viele Menschen die davon betroffen. Das sollte uns einfach auch wachrütteln. Menschen reden, die sehr sensibel auf ein Thema reagieren, kann da manchmal auch Geschichte dahinter stecken. Nach dieser Studie haben 62% der Frauen, also 2/3, ausgesehen, dass sie sexuell suggestive Kommentare und Witze erleben. Ich glaube auch, dass dort auch ein Wandel im Gang ist. Und gleich ist ein Teil ist irgendwie in der Öffentlichkeit, ist eine Sensibilisierung da. Aber das, was dann im normalen Leben passiert, sei es am Arbeitsplatz, sei es irgendwo gerade im Ausgang, sobald das irgendwo Suchtmittel, Drogen, Alkohol im Spiel sind, die Sinne benebelt, steigt die Prozentzahl natürlich drastisch an. 61% sieht unerwünschte Berührung, Umarmung und Küssen. 52% sieht sie unerwünschte sexuell eindeutige Nachrichten über das Internet bekommen. Und 1/4 der Frauen sieht sexuell eindeutige Bilder, Fotos und Geschenke. Das ist so, als ich das aufgeschrieben habe, hat mich einfach draus da. Ich denke, es ist nicht okay. Das ist nicht okay. Und wenn du das so erlebt hast, es tut mir leid. Wirklich, dass wir in einer aufgeklärten Gesellschaft leben, vom Gefühl her. Und gleichzeitig ist die Statistik nicht 10 Jahre alt, die ist von letztem Jahr. Dort, wo das erlebt wird, da merkt man, dass viele sagen, im Ausgang, auf der Straße, an öffentlichen Orten gibt es so Sachen. Ein 1/3 sieht am Arbeitsplatz und 1/4 sieht im privaten Umfeld, also bei sich daheim oder bei Freunden daheim. Und das ist manchmal so, dass man das Gefühl hat, das kann doch gar nicht sein. Man kennt jemanden. Und manchmal sind wir Menschen. Einfach für uns das vor Augen zu führen. Was wir auch sehen, möchte ich gerne euch mal mit Ihnen auch über die Rechtsgrundlagen. Von was reden wir genau? Es gibt einerseits die Offizialdelikte im Strafgesetzbuch 188 bis 191 sind die geregelt. Und da reden wir von 4 Begriffen. Einerseits die sexuelle Handlung mit Abhängigen. Da reden wir davon, wenn ein Leiter-Trainer-Verhältnis, wenn eine gewisse hierarchische Dimension drin ist im Umgang mit minderjährigen Personen. Erziehungs-, Betreuungs-, Arbeitsverhältnis, Trainer, Coach, Leiter, das ist sexuelle Handlungen mit Abhängigen. 189 ist sexuelle Nötigung, das ist eine sexuelle Handlung oder Drohung, Gewaltanwendung, psychischer Druck oder Brechen vom Widerstand erreicht wird. Und nachher ist Vergewaltigung und Schändung sind dann, weitere Formen. Vergewaltigung ist sexuelle Nötigung plus der Vollzug vom Geschlechtsverkehr. Dann sieht man dann Vergewaltigung. Und Schändung ist, wenn das Opfer schon widerstandsunfähig ist. Das heisst, psychische Krankheiten, Bewusstlosigkeit, auch stark betrunken geht unter das. Also, liebe junge Leute, wenn ihr im Ausgang seid und jemand ist stark betrunken, das ist ein Hinweis darauf, dass jemand gefährdet ist. Oder? Nachher gibt es aber einfach das Antragsdelikt, das ist im 198 Strafgesetzbuch beschrieben, das ist die sexuelle Belästigung. Und das ist das, was wahrscheinlich am häufigsten vorkommt, was sich gegen Personen richtet, die die vorgenommene sexuelle Handlung nicht erwarten. Einerseits physisch, das ungewollte Berühren von sekundären Geschlechtsmerkmalen. Damit ist nicht gemeint, wenn dir mal jemand auf die Schulter klopft und du möchtest das nicht. Und das ist schwierig, oder? So. Verbal meint er hier vulgäre, respektive unanständige Ausdrücke, Bemerkungen zu Geschlechtsteilen, zum Sexualleben oder so Anspielungen. Da ist eine relative so eine Spannweite drin, wo die Frage ist, wie empfindest du das auch? Und das zeigen wir jetzt nicht, für jetzt irgendwie etwas wachzurütteln, das nicht soll wach sein, sondern wir möchten sensibilisieren. Sagen, unser Reden im Umgang mit Menschen müssen wir vorsichtig sein. Und es kann sein, dass du im Freundeskreis kannst spezielle Witze machen und für die ist das okay, wo an anderen Orten nicht geht. Aber da brauchen wir wirklich eine Sensibilität dafür, wo wir müssen spüren, was geht, was geht nicht. Und hier habe ich einen QR-Code, außer wenn man die Papiere aus ein paar ausdruckt. Falls du selber betroffen bist von solchen Themen, haben wir eine Kontaktliste zusammengestellt von Fachpersonen, Meldestellen, wo man sich melden kann. Wenn du nicht weißt, wo, darfst du ja bei uns melden. Wir haben bei unserer Gemeinde immer 3 Ehepaare als Vertrauenspersonen zu Fragen zu Sexualität und Missbrauch offiziell eingesetzt. Ich weiß gar nicht, wie wir das schon mal kommuniziert oder ob das nur die Lehrer wissen. Das wäre einerseits Angie und Toni Josi, Cousin und Eli Staub und Ziel von Dave Fochenel, wo auch da sind, wie so Themen sind mit Missbrauch, Sexualität, wo einfach euch auch gerne weiterleiten, weitervermitteln, helfen, wie gehen wir vor, weil wir wollen reden und nicht schweigen. Das ist wichtig. Wir haben drauf ein paar Kontakte für Beratungsstellen, Erziehungssachen, Topferhilfe ist hier auch drauf, wo wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit einem, und weitere Angebote, wo man sich melden kann. Also meldet euch unbedingt, wie Silja sieht, der Teil von Heilung fängt an mit zu reden. Das ist uns wichtig. Und jetzt gehen wir in die praktische Anwendung in Angie. Darf ich dich bitten, dass du mal vorkommst? Jetzt wollen wir den Fokus ein bisschen erweitern oder ein bisschen davon wegnehmen von nur auf sexuellen Missbrauch. Jetzt gehen wir ein bisschen auf allgemeines Leben. Zusammenleben, miteinander unterwegs sein. Angie, merci vielmals, dass du mir da hilfst, weil ich bin in diesem Thema fühle ich mich immer wieder überfordert. So. Das ist, und auch als Mann fühle ich mich einseitig beschränkt. Da bin ich froh, wenn eine Frau da mithilft. Genau. Angie, ich habe dich gebeten, so, könntest du mal versuchen, die Sachen zu näher Distanz, wo wir ja alle ganz unterschiedliche Bedürfnisse, Wünsche, Anliegen haben, alle andere Grenzempfindungen, alle andere Prägungen. Könntest du mal so ein bisschen aus deiner Erfahrung als Beraterin sagen, was gibt es so als wichtige Punkte, die wir mitnehmen können im Umgang mit diesem Thema? Du hast so ein bisschen vier Punkte definiert, ich habe daraus einen PowerPoint gemacht. Würdest du uns da mal ein bisschen mit reinnehmen?
Genau. Hey, guten Morgen miteinander. Als erstes ist mir wichtig, für alle, die hier sind, so wie du vorhin auch schon hast gesagt, aber vor allem auch für die, die vielleicht den Podcast hören, das, was wir hier machen, auch das, was jetzt kommt, es ist wirklich nicht abschliessend. Man könnte die ganzen Tage füllen mit diesem Thema, Wochen, und wir haben 10 Minuten. Und einfach, dass das klar ist, es ist nicht abschliessend. Und du hast vorhin gesehen, es ist jede vierte Frau und jeder achte Mann betroffen. Hier hat es mehr als 8 Männer und definitiv mehr als 4 Frauen. Und wenn du betroffen bist, heute Morgen hier, oder wenn du diesen Podcast hörst, will ich dir sagen, hey, du bist nicht die erste Person, die das erlebt und auch nicht die einzige. Und du musst da auch nicht einzig durch. Hol dir Hilfe. Es gibt Fachpersonen, vertrau dir irgendjemandem an, aber du musst nicht die ganze Situation einzig können managen. Das ist mir mega wichtig. Jetzt können wir weiterfahren. Genau. Es gibt kein Normal. Und immer wenn der Eti mich für so etwas fragt, dann wird das bei uns daheim diskutiert. Und dieses Mal bin ich heimgekommen und gesagt, so, Familie, nähe Distanz, Kinder, was sagt ihr dazu? Und wir waren im asiatischen Essen gewesen. Und das passiert neben uns sehr praktisch. Also das ist nicht Planung. Sie haben gesagt, ja, ein Kind hat gesagt, was, nähe Distanz, komme ich nicht raus. Dann habe ich gesagt, ja, wie viel Nähe und Distanz brauchst du? Wie viel Stäbli Abstand müssen wir haben, dass du noch bequem bist? Und ich habe gesagt, aha, ah, okay, das ist einfach. Also zu dir und zum Daddy brauche ich kein Stäbli. Und es gibt aber schon Leute, wo ich sicher esse. Okay, bei denen brauche ich vielleicht 2. Okay, also hey, wenn wir in der Party sind, dann brauche ich also zu dir eins. Das ist grusig. Genau. Und es ist mega wichtig, es ändert. Und das zwar, es ändert auch bei einer Person und es ändert von Ort zu Ort. Das ist etwas anderes, sind wir in der Kirche oder sind wir in der Turnhalle oder sind wir im Freibad oder sind wir beim Arbeiten. Das gibt immer einen Unterschied. Und das zweite Wichtige ist, geh nicht davon aus, dass so wie du es daheim hast, normal ist. Das ist das, was Silja sieht. Man denkt, ah, das ist normal, so wie es bei mir ist. Aber das ist nicht so. Red mit den Leuten darüber, wie sie es bei sich haben. Und etwas Kniffliges in diesem Thema ist, man merkt viel erst, wo die eigene Grenze ist, wie jemand drüber schalpet. Das ist nicht immer so extrem wie bei der Silja. Das kann auch lustig sein. Als ich in Freiburg studiert habe, ist eine Freundin zu mir essen. Und dann ist sie auf die Toilette gegangen und ruft aus dem Badzimmer, hey, du noch eine Zahnbürste? Krass, die hat immer Zahnbürste dabei. Und dann ruft sie so, ich nehme dies. Und dann ist aber sehr zackig von mir das Echo gekommen, so, nein, hey, meine Zahnbürste, die braucht wirklich niemand. Genau. Aber das merkst du erst, wenn jemand fragt und wie, das ist wie so eine Grenze gewesen, total problemlos. Und wir lachen beide noch heute darüber, sie haben es erlaubt, das zu erzählen. Genau. Aber so ist es, es ist wie schwierig und es hilft, darüber zu reden. Genau. Ein anderer Punkt ist das mit diesen Grenzen. Und es ist mega schwierig, können Grenzen zu sagen, wenn man selber nicht weiß, wo die sind. Es gibt Grenzen, die sind relativ klar, und es gibt Grenzen, die müssen wir wie herausfinden. Aber wenn ich nicht weiß, wo meine Grenze ist, dann kann ich die dir auch nicht sagen. Und wenn du nicht merkst, wo meine Grenze ist, dann besteht einfach die Option, dass du testest, wo die ist. Und das kann sehr unangenehm werden. Mega wichtig ist, hey, geht verantwortungsvoll um mit Nähe Distanz. Seid euch das bewusst. Und wichtig ist auch, und da wird es nachher wieder knifflig, wir können reden, es ist sicher hilfreich, wenn wir das können, aber ganz viel passiert nonverbal. Das heisst ohne Wort. Und viele Menschen reagieren, wenn man so sagt, stopp, so, okay, so, die Hand. Aber manchmal müsste sie so sein. So. Das ist wichtig, dass wir lernen, aufeinander zu reagieren und dort fein sein und auf Sachen, die nicht explizit gesehen werden.
Nehmen wir mal ein simples Beispiel, das jetzt nicht eine Frage ist im Strafgesetzbuch. Wenn wir hier in Rheinbrück kommen, da hat es immer so herzige Kinder um einen blonden Herren oder was auch immer, das Kind in die Haare reinrecken. So. Ein paar hätte das vielleicht gerne, ich weiß es nicht, aber wenn es jetzt jemandem unangenehm ist, ja, wie könnte man denn das kommunizieren, ohne dass man jemanden anfahren und eine Anklage ins Haus schicken? Wie würdest du mit dem gut umgehen?
Da sind wir bei uns daheim viel diskutiert, weil ich beim Helpnet habe ich Unterricht gegeben, wo meine Buben noch so klein waren. Und das ist sehr viel gemacht worden, dass man ihnen immer in diesen Haaren hat rumgekaffelt. Und sie es wirklich gar nicht gerne gehabt. Einer von meinen Jungs ist nur noch mit dem Kapuzenpulli gekommen. Und das ist wie etwas, wo wie, wir haben darüber geredet, okay, was willst du wie machen? Und das war sein Vorschlag gewesen. Ich nehme Kapuzenpullover. Und wir haben wie mit dem Kind abgemacht, so, okay, du darfst Kapuzenpulli anlegen, du darfst dich immer wegdücken, du darfst den Leuten auf die Finger hauen. Das ist okay, wenn dich jemand anregen will und du willst nicht, darfst du dich wehren, das ist okay. Es gibt ja auch noch die Leute, die immer so gerne ins Gesicht recken, auch bei deinen herzigen Babys, ist super so immer ins Gesicht. Aber vielleicht musst du dir auch mal überlegen, will ich gerne, dass meinem Neugeborenen 50 Leute mit ihren Finger ins Gesicht recken, möchte ich das gerne? Oder auch bei diesen Dreijährigen, die so herzig rumstünkeln. Und dann habe ich meinen Kindern auch gesagt, ihr dürft einfach das Gleiche machen. Ihr dürft auch den Leuten ins Gesicht recken. Das ist relativ effizient. und mega wichtig, das muss ich auch noch schnell sagen, ist, wenn ihr wollt, dass euer Kind sich schützen kann, dann müssen die ihren Körper kennen. Und die müssen ihre Körperteile benennen. Und ich meine nicht Nase und Ohr. Die müssen auch ihre Geschlechtsziele benennen. Und am besten wertschätzend, dass sie sagen, hey, ich habe eine Scheide oder eine Schnäbe, ich habe eine Vagina, das Glied, was auch immer. Aber das ist wichtig. Und ihr tut eure Kinder mächtigen.
Darf ich noch ein zweites Beispiel bringen? Das sehe ich immer wieder auch. Wir haben ja Kinder, die sehr offen sind und auf andere zugehen, gehen zum Halsgumpen, andere, die in der Scheuch sind. Jetzt gehst du auf ein Kind zu, willst du im Tank gehen, das Kind will das nicht. Jetzt haben wir ja hier gemeint auch so Jägernäher, oder? Die sagen, ich erobere jedes Kind, so, mir gibt jedes Kind die Hand. So. Aber wie gehst du damit um, so auf die abgewiesenen Angebote, auf die ausgestreckte Hand? Was würdest du den Jäger hier empfehlen?
Das ist ja, wir fühlen uns ein bisschen blöd, oder? Weil unsere Hand hängt dann so in der Luft. Aber etwas, was man zum Beispiel machen kann, ist, dass man die Hand nimmt und zum Beispiel die Arme verschränkt und sagt, hey, ich sehe, das willst du nicht. Ich wollte dir recht einen guten Morgen sagen, schön bist du da. Oder dass man sagt, okay, ich sehe, ich verstehe dich nicht. Oder, warte schnell, musst du schnell nachlesen. Grundsätzlich mache ich die Kinder mutiger. Ich würde ganz sicher nicht empfehlen, diesen Kindern nachzurennen. Ich würde euch auch nicht empfehlen, dass man jedes Mal den Eltern einen blöden Spruch gibt. Es ist in der Regel nicht hinten angenehm. Genau. Und ich finde wichtig, dass man Kinder mutigt und auch dass man wie bei sich selber bleibt. Ich glaube, von den Erwachsenen hoffe ich, dass jeder von euch den Schlag kommt mit seiner Hand, die da vorne hängt und irgendeinen Weg bringt, die wieder zu sich zu nehmen, ohne das Kind oder die Eltern müssen abzuwerten.
Ich habe noch gelernt, begrüßen und Hallo sagen ist eine Frage von Respekt und Anstand. Ich musste dann selber lernen, sagen, ja, das stimmt, aber es ist nicht meine Aufgabe als Fremde, das anderen Kind beizubringen, sondern es ist die Aufgabe der Eltern. So. Und das überlasse ich auch den Eltern von ihren Kindern. So muss ich nicht andere Kinder erziehen oder irgendetwas, sondern darf die freilassen. Genau. Begrüßungsritual. Tun wir das Fass auch noch auf. Auch untereinander. Ich weiß nicht, wem von euch das so geht. Ein paar von euch werden sich während Corona unglaublich wohlgefühlt haben, gemeint. Weil endlich die Küsserei und die Umarmerie hat aufgehört. Andere sind fast gestorben an Einsamkeit. Also jetzt überspitze ich vielleicht ein bisschen. Aber ich weiß, ein paar sind wirklich aufgeschnauft und sagen, ich komme rein, ich muss niemand mehr berühren, es ist so schön. Wirklich? So, das ist ein Pol. Oder ein anderer Pol sagt, ich freue mich, auf dem Rand wieder abküssen können. Und das sind Polen, das sind Bedürfnisse. So, wie könnten wir denn hier miteinander umgehen, dass man nicht nachkommt, dass man auch die unterschiedlichen Bedürfnisse wahrnimmt und respektiert?
Also über das könnte man wirklich lang zusammen reden. Genau. Und es hat sich ja vieles verändert seit dem alten Weg, wo man jedem noch die 3 Münzen gegeben. Aber es ist so, und auch wenn viele haben gelacht, es gibt wirklich Leute, die das nicht gerne haben. Die einfach die Umarmungen nicht gerne haben, und das ist okay. Und es gibt aber Leute, die das wirklich wichtig ist, und wir müssen irgendwie einen Weg finden miteinander dort. Dort ist auch mega wichtig, dass wir lernen, nonverbale Signale wahrnehmen. Also, wenn jemand immer einen Schritt zurück macht, ist das nicht eine Einladung, einen Schritt nachher zu machen. Und ich bin selber schon 2 Mal da in der Garderobe gehangen, am Schluss in den Jacken, und er ist da vorne an der Wand, weil es einfach jemand nicht hat wie mitbekommen. Und dort ist es wie wichtig und hilfreich auch für dein Gegenüber. Hey, schau mal auf dein Signal. Wenn jemand mir so die Hand gibt, ist das nicht eine Einladung, so die Suche zu ziehen und zu sagen, ich ziehe dich in eine Umarmung. Nein, das bedeutet, hey, hier ist mein Privatraum. Ich will dich hier nicht drin. Und das ist wichtig. Und wenn du jemandem eine Umarmung gibst, kannst du das auch. Wir haben gestern Abend uns kaputt gelacht, weil wir schnell geübt mit ein paar Freundinnen. Aber wenn du natürlich jetzt jemanden oben, das tue ich jetzt nicht mit dir zeigen, aber du kannst natürlich jemanden ein bisschen umnehmen oder du kannst jemandem um den Hals und die Suche ziehen und dann hat die Person nicht mega viele Chancen mehr, aus deiner Umarmung rauszugehen. Genau. Wichtig ist, hey, geh verantwortungsvoll mit dem um. Probier das Signal von deinem Gegenüber zu lesen. Und falls du das kannst, und das ist knifflig, dann kannst du ein paar Sätze sagen. Weil hier sehen wir uns mehr als einmal im Jahr. Und dann sag doch, hey, ich habe die Umarmungen nicht gern. Für mich ist wirklich Hand geben, tipptopp, mehr brauche ich nicht. Du darfst sagen, das ist mir zu nach. Und du kannst auch sagen, nein, das will ich nicht. Kind und Erwachsene dürfen nein sagen. Und geh doch einfach davon aus, dass dein Gegenüber das irgendwie handelt. Du kannst die sonst auch zu jemandem von uns schicken, dass die kein Problem haben. Aber du darfst dazu stehen. Es ist dein Recht, zu deinem Körper zu schauen. Und wenn jemand immer wieder dich kommen will, finde ich, ja, dann, man darf jemandem mal auf die Finger tätschen. Das ist mein Persönliches.
Es ist gut, wenn du das siehst, dass ich das nicht muss sagen. Sehr gut.
Ihr dürft auch alle Beschwerden nach diesem Gespräch an mich wenden. Genau, meine Nadelnummer ist relativ öffentlich.
Ich bin als Person eher der Hacker, oder? Ich bin eher der. Das ist es so. Ich hoffe, ich komme euch auch nicht nach. Das ist manchmal schon schwierig zu spüren. Es hilft mir ja auch, wenn ihr von Anfang an so macht, dass ich weiss, aha, Eti, manchmal merke ich es ja nicht, es tut mir jetzt schon leid. Also, aber das gibt so Signal. Und sonst dürft ihr es mir oder den Leuten einfach gerne auch sagen. Es ist schön, wenn man es anständig sagen kann und man es sieht, bevor es eskaliert. Das ist niemand böse, sondern man ist manchmal einfach in seiner eigenen Welt. Haben wir einen dritten Punkt, Angie?
Genau. Nähe Distanz ist echt so, es gibt, man kann auf beiden Seiten übertreiben. Also es gibt viel Nähe und es gibt viel Distanz und beides ist wie nicht gut. Und wichtig ist, haben wir schon gesagt, red mit deinem Umfeld darüber, redet mal in den Hauskreisen darüber. Es ist in der Regel hennenlustig. Hey, wie haben wir das eigentlich gerne? Und was ist das nach? Und was gibt es für lustige Umarmungen? Es ist wirklich, das macht je nachdem richtig Spass. Aber klär's und probier mit dir selber mal herauszufinden, hey, was habe ich denn gerne? Habe ich gerne Umarmung? Habe ich das eigentlich nicht gerne? Wie habe ich das gerne? Das ist wirklich hilfreich. Und wir haben auch gesehen, hey, was machen wir jetzt? Brauchen wir eine Reibrücke? Brauchen wir irgendeine Liste? Wer will jetzt gerne was? Und während Corona war es ja so, dass es sehr restriktiv ist gehandhabt wurde. Aber es geht auch viel verloren. Also wir können sagen, wir tun ab sofort begrüßen ohne jeglichen Körperkontakt. Das kann man. Aber es kann auch viel verloren gehen. Und darum, glaube ich, ist das nicht das Ziel. Nicht jede Nähe, aber auch nicht jede Distanz ist gut.
Die Bibel nennt ja den Heiligen Bruderkuss. Man sagt, das muss jetzt für mich nicht unbedingt sein. Und gleichzeitig hat es etwas Erziehsames drin. So, dass, weil du kannst nicht jemanden küssen, den du nicht gerne hast. Dann bringst du Beziehungen in Ordnung, der Person muss einen Mund geben. Oder? Das wäre etwas, eine gesunde Bewegung in dem drin. Aber das Thema lassen wir jetzt aus. Was würdest du sagen, wie könnte es in der Gemeinde weitergehen? Wie gehen wir mit unterschiedlichen Bedürfnissen um? Jetzt nicht nur in der Gemeinde, sondern auch in der Familie zum Beispiel. Das ist Bedürfnis klären. Was ist da wichtig?
Hey, es ist ja so, es hat nicht jeder den gleichen Bedarf. Und es ist ein bisschen die Frage, wie funktionierst du da? Und ein Konzept, das es gibt, sind die 5 Sprachen vor Liebe. Das ist im frommen Kuchen relativ bekannt. Man findet es aber auch schnell raus, wenn man es geht, googeln. Und da geht man davon aus, es gibt die 5 Sprachen. Eine ist Lob und Anerkennung, eine ist Geschenk, eine ist Zärtlichkeit, eine ist Zweisamkeit und da gibt es noch Hilfsbereitschaft. Und jetzt in der Familie macht es Sinn, dass du weißt, was dein Kind für eine Liebessprache redet. Und wenn du jetzt ein Kind hast mit der Liebessprache Zärtlichkeit, musst du mit dem am besten anders umgehen, als mit einem Kind, das Liebessprache Hilfsbereitschaft hat. Wenn ich jetzt die Liebessprache Zärtlichkeit habe und meine Kinder immer umarmen und die haben es aber nicht, dann finden die irgendwann, hey Mami, es lenkt. Wenn ich aber, ich habe zum Beispiel Geschenke und mein Kind hat Zärtlichkeit und das will immer knuddeln, dann nervt mich das vielleicht. Wenn ich aber weiss, dass das Kind, das ist dem seine Liebessprache, dann empfehle ich euch wirklich gut zu überlegen, hey, kann ich das Bedürfnis von meinem Kind dort füllen? Falls nicht, wo holt mein Kind das und will ich das? Dass man sich das gut überlegt. Und seid euch bewusst, es ist nächste Distanz, hat viel eben mit Umarmungen, auch mit Ausdruck zu tun. Aber nur weil ich meine Nähe so ausdrücken will, bedeutet das nicht, dass mein Gegenüber den Bedarf hat, das zu empfangen.
Jetzt nehmen wir noch einen Punkt rein, der vor allem auch Familien betrifft, aber vor allem auch Enkelbeziehungen, was uns bestrafen geht mit dem Thema. Was meinst du mit dem?
Das ist mir selber ein wichtiger Punkt, wo ich denke, hey, tut nicht bestrafen mit Nähe und Distanz. Mit beidem nicht. Das gibt viel in den Familien, wenn man Streit hat, dass man sich total draus nimmt. Und das zwar immer nicht, wir haben jetzt mega Krach und dann reden wir mal eine halbe Stunde nicht mehr zusammen. Das kann durchaus heilsam sein. Sondern das ist, wir reden einen ganzen Tag nicht mehr. Wir reden mehrere Tage nicht mehr zusammen. Es ist einfach Funkstille. Und ich tue mich sowohl verbal, also ich rede nicht mehr, und aber auch körperlich total meinem Partner oder meinen Kind entziehen. Da passiert gar nichts mehr. Oder das andere ist wie, jetzt haben wir einen Streit gehabt und jetzt kommst du da her und jetzt gibst du mir auch Umarmung so und ein München oder was auch immer. Und der sagen, und zur Versöhnung machen wir ganz viel nähe Körperkontakt, ohne dass das Gegenüber will. Und das ist einfach schwierig. Und dort ist auch, und jetzt gehen wir weg von Gemeinde und Kind, sondern in der Paarbeziehung. Und das finde ich auch wichtige Fakten. Es ist so, dass man sieht, es sind etwa 70% ihrer Paarbeziehung sind emotional und 30% sind körperlich. Und wenn du die 30% von körperlichem Bezug zueinander komplett streichen, ist es extrem schwierig, das zu kompensieren. Das bringen die meisten Paare nicht her. Und auch dort dir bewusst sein, einfach einen gesunden Umgang damit haben. Und wenn du merkst, wie hey, da sich ungute Muster eingeschlichen. So, bei uns ist viel Nähe, Distanz oder wir bestrafen mit dem, auch in der Sexualität. Dann finde ich, hey, redet darüber, redet mal mit Freunden darüber oder holt euch eine Fachperson. Weil sich selber in diesem Bereich zu reflektieren, ist schwierig.
Ich glaube, so ein Hinweis darauf, für zu sagen, wir wieder an arbeiten, ist vielleicht, wenn du merkst, dass du Ehe unterwegs bist wie in einem WG. Wenn man Klinke tanken, ist irgendwie miteinander das Leben meister, ist aber irgendwo langsam eine Kälte und eine Distanz reinkommt. Und ich sage, wenn sich so eine WG anfühlt, dann wäre höchste Eisenbahn für miteinander entweder in eine Therapie oder irgendeinen Prozess loslassen, irgendetwas zu machen, dass es wieder wechselt. Wir sind handlungsfähig, wir können etwas tun. Ehe ist nicht ein Zufallsprodukt, sondern es sind 2 Menschen, die etwas reingeben können und eine Frucht daraus entstehen. Angie, merci vielmal. Hast du noch ein Fazit aus diesen vier Punkten oder irgendetwas, was du sagst, das müsst ihr jetzt auch noch gehört haben?
Hey, ich glaube, ich bleibe dabei. Also, lehr deine Grenzen kennen. Das ist wirklich eine Grundlage. Das ist mega hilfreich. Lehr nonverbale Signale lesen von deinem Gegenüber und angemessen darauf zu reagieren. Üb immer wieder Nein sagen. Das muss man üben. Tausch dich mit deinen Freunden und mit deiner Familie aus und hey, wenn du betroffen bist, hol dir Fachhilfe. Es gibt Fachpersonen, du bist nicht die erste Person und es gibt Leute, die dir dadurch helfen.
Merci vielmals, Angie, für den praktischen Stil. Dir auch herzlichen Applaus. Gerne auch noch auf Sie zu, wenn ihr noch praktische Fragen habt. Zum Abschluss habe ich noch das hier, nochmal die Punkte. Und ich werde das gleich noch aufgreifen, wie wir an Rheinbrück. So zwei, drei Sachen, dass uns allen nochmal bewusst ist, von was reden wir, wie tun wir. Begrüßungsritual, haben wir es darüber geredet, da kann ich nicht mehr auf Details sein. Ich bin dankbar, wenn ihr offen kommuniziert, wenn etwas nicht passt oder unangenehm ist. Dann haben wir Seelsorge, wo Sil von Dave von Kennel in den Bereich leitet, von Seelsorge und Ministry. Grundsätzlich ist es wichtig, Seelsorge versuchen wir grundsätzlich Geschlechtertrend zu machen. Das Gebetsangebot im Gottesdienst irgendwie auch. Dort ist aber öffentlicher Raum. Wenn mal ein Mann für eine Frau oder eine Frau für einen Mann betet, ist das nicht das gleiche wie Seelsorge, wo man sich dann im Privaten trifft und wir sagen, dort finden wir das nicht angebracht. Im Gottesdienst ist es öffentlich, das ist etwas anderes. Auf jeden Fall versuchen wir Hände auflegen, nur auf Rückfrage zu machen. Ich habe heute Morgen gemerkt, wir haben zusammen gebetet. Zack, Martin schon die Hände auf der Schulter oben. Manchmal bist du so eingespielt mit den Leuten, dass es manchmal gut ist, wieder nachzufragen. Sagen, du, ist okay, wenn ich tue. Darf ich dir die Hände auflegen? Frauen zu Frauen, Männer zu Männern. Dann immer Besitzung und Gespräch, wenn das irgendwo stattfindet, im kleinen Rahmen, Tür offen behalten, Leute dabei haben, wenn irgendwie möglich. Offen kommunizieren, was geht nicht, wo fühlst du dich wohl, was passiert in dir. Das hilft. Wenn man frühzeitig redet, ist das immer wieder ein guter Weg. Und dann haben wir noch gesehen, wir haben die Melden Kontaktpersonen für die Thematik Sexualität und Missbrauch, wo du dich immer auch dürft melden dürft, wie Fragen sind, wie Anliegen sind oder wenn ihr irgendetwas feststellt oder denkt, da muss man heranschauen. Wenn ihr in einem Team unangebrachte Sachen erlebt, was wir natürlich nicht hoffen, aber wenn das passiert, redet am liebsten direkt mit der Person, sehr offen kommunizieren, wenn es nichts nützt mit der Teamleitung und sonst immer die Kontaktpersonen, die ihr immer dürft kontaktieren. Das ist wichtig. Je mehr dass wir darüber reden, je klarer dass wir in der Kommunikation, desto mehr ist Prävention, was da passiert. Wir haben zudem einen Ehrenkodex. Die letzten Jahre haben das immer alle Kids-Mitarbeiter unterschrieben. Und wir haben jetzt im Zug von der ganzen Arbeit, die die Arbeitsgruppe hat gemacht, die letzten Monate, haben wir gesehen, dass wir den Ehrenkodex neu von allen, die in der Gemeinde irgendwo mitarbeiten, unterschreiben lassen. Und zwar nicht, weil wir den Leuten nicht vertrauen, sondern für die Sensibilität zu erhöhen. Auch wenn du ein Putzteam leitest, auch wenn du irgendwo in der Küche bist, wenn du in der Technik bist, was ist, ich arbeite ja gar nicht mit Kindern, haben wir gesagt, wir wollen alle drin haben, weil dann lesest du mal die Punkte, die du unterschreibst. Und bist du wieder bewusst, vielleicht im familiären Umfeld, egal wo du unterwegs bist, sagen, oh ja, auf das will ich achten. Weil als Kirche stehen wir im Rampenlicht, als Christen besonders. Und dann wollen wir sorgfältig sein mit Menschen. Weil die Würde des Menschen ist nicht eine weltliche Idee, sondern es war Gottes Idee. Und da müssen wir als Christen vorausgehen in unserer Gesellschaft. Ich möchte noch gerne noch einladen, alle Mitarbeiter, die irgendwo einen Dienst hier in Rheinbrück am 10. 13. August, nach der Frühlingsferie, am Abend um 8. Was habe ich falsch gesehen? Habe ich gesehen, Frühlingsferie? Ja, sorry, wir sind einfach noch im Winter. Nach der Sommerferie am 13. August. Sommer, komm mal. Am Abend um 8 Uhr, merci für Ewis, haben wir die Schulung Prävention sexuelle Grenzverletzungen. Wir sind dankbar, wenn ihr das irgendwie versucht einzureisen, da zu kommen. Du darfst auch kommen, wenn du nicht Mitarbeiter bist hier in Brück. Aber alle, die Mitarbeiter sind, möchten wir bitten, kommt bitte unbedingt an diesem Abend. Der Toni wird mit uns einen Abend machen, der interaktiv glaube ich, wird sein, der thematisch wird funktionieren. Wo ich hoffe, dass wir dort die Sensibilität schärfen. Gut. So viel zu dem. Jetzt wollen wir uns Zeit nehmen, wir sind ein bisschen später dran. Wir haben gewusst, dass es heute ein bisschen länger geht. Wir werden vielleicht um 20 vor, werden wir dort die Folie schalten, um das Kind abzuholen. Aber wir werden uns jetzt eine Zeit nehmen, mit dem ganzen Rucksack, den wir bekommen haben, auch vor Jesus zu gehen. Eine Zeit vor Anbetung. Vielleicht bist du da und sagst, hey, ich bin selber herausgefordert mit Gedanken in meinem eigenen Herz, die nicht rein, die nicht gut sind. Und ich glaube, dass Jesus der Gott ist, der uns Freiheit schenkt, der Durchbrecher ist, der vor uns herzieht. Und vielleicht heute Morgen sagt, hey, guck, ich möchte dir helfen, dass nicht der Vogel das Nest auf deinem Kopf baut, sondern dass du das rausputzen kannst. Wir haben jetzt das Ministry-Team da, das für dich gerne betet, mit den Badge-Händen, und sagen, hey, betet für mich, dass ich einen Durchbruch erleben kann in einem gewissen Punkt. Weil ich glaube, Jesus kann uns Freiheit geben. Ich habe selber ganz viel Freiheit einfach empfangen in meinem Leben. Und ich als junger Mann ganz fest verstrickt in Pornografie und so Sachen drin war. Und einfach erleben, wie Jesus in mein Leben hineinkommt und wirklich Veränderung schenken kann. Ich glaube, dass vielleicht Leute da sind und sagen, hey, ich habe schwierige Sachen erlebt, ich bin verletzt worden, was auch immer. Ich glaube, dass Jesus so da ist und möchte Hoffnung und Heilung schenken. Vielleicht hast du Leute in deinem Umfeld, die nicht weißt, wie damit begegnen. Lass für dich beten, lass dich segnen, wir die Zeit nutzen. Für uns zu beten oder unseren Gott anzubeten, der über allem steht, wie wir Persilie gehört. Das ist ein Gott, der aus Scherben wieder etwas Schönes machen kann, der Heilung schenken kann, wieder Herstellung schenken kann. So darf ich noch bitten, dass wir zusammen aufstehen, miteinander vor Jesus gehen und einfach schauen, was er mit uns tun will heute Morgen. Jesus, ich danke dir, dass wir hier zusammenstehen dürfen und wir das schwierige Thema mit Verantwortung wahrnehmen. Wir sehen, dass wir als deine Kinder in einer besonderen Pflicht stehen. Die Würde vom Mensch, du hast gesehen, der ist wunderbar gemacht, besonders auch zu schützen. Und so bete ich, dass wir als Christen in der Gesellschaft bekannt sind für die, die die Grenzen überschreiten, sondern für die, die bekannt sind, dass sie Menschen schützen. Ihre Würde respektieren und wahren. Grenzen gegenseitig wahrnehmen und sensibel miteinander umgehen. Bist du uns gnädig, Jesus, im Umgang miteinander hier, aber auch für unsere Lebensgesellschaft. Danke, Jesus. Und für all die, die da betroffen sind persönlich, bete ich, dass du immer wieder kommst mit Heilung und Herstellung, dass aus diesen Scherben etwas Schönes entstehen kann. Danke, Jesus. Amen.